Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. In der heutigen Ausgabe spreche ich mit den Mondo-Gründern. Malte Hofmann und Philipp Povel haben 10 Jahre lang den Online-Händler Dafiti in Südamerika aufgebaut. Das Startup ist ein Teil der Global Fashion Group von Rocket Internet. Im vergangenen Jahr sind die beiden dann nach Berlin zurückgekehrt und haben das Fintech Mondo gegründet, das Bezahlarten für Geschäftskunden anbietet. Ein großes Hype-Segment im vergangenen Jahr. Schon vor dem richtigen Launch ihres Produktes haben sie 50 Millionen Euro von Investoren eingesammelt und ein Team von mittlerweile mehr als 100 Mitarbeitern eingestellt. Über hohe Erwartungen, den Funding-Winter von Startups und ihre Erfahrung aus dem Onlinehandel, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Philipp, hallo Malte, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo Kasper.
Hallo.
Wir haben ja das erste Mal vor rund einem Jahr über Mondo berichtet. Damals wurde mir berichtet, dass ihr in der Berliner Szene bei Investoren gesehen wurdet. Und dann wurde irgendwie so, gab es die Gerüchte, ja, die machen wieder was Neues und alle waren irgendwie total heiß auf die Deals und bei euch zu investieren. Ihr habt damals noch, habt euch eher im Hintergrund gehalten, wart ja davor 10 Jahre in Brasilien, habt da im Onlinehandel gearbeitet. Wie kam es eigentlich zu dieser Idee, in dem Fintech-Markt nochmal neu zu starten?
Genau, wie du richtig gesagt hast, wir waren 10 Jahre lang in Brasilien unterwegs und sind eigentlich auch erst letztes Jahr im April wieder nach Berlin gezogen. Und was du ja vielleicht auch weißt, ist, dass wir mit in Brasilien Dafiti aufgebaut haben, das dann zum Marktführer für Online-Fashion und Lifestyle geworden ist in Südamerika mit Operationen in Brasilien, Argentinien, Chile und Kolumbien. Das Unternehmen hat dann im Prinzip über die Global Fashion Group 2019 den IPO in Frankfurt gemacht an der Börse. Und für uns war das dann schon auch nochmal so ein bisschen der Moment, darüber nachzudenken, was machen wir eigentlich so in den nächsten 10 Jahren, wenn man mal in längeren Zyklen denkt. Denn mit dem IPO 2019 waren dann fast 10 Jahre auch vergangen im Unternehmen. Und wir haben uns dann letztlich Ende 2020 dazu entschieden, von unseren operativen oder exekutiven Rollen bei Dafiti uns zu verabschieden und das Unternehmen dann eigentlich der nächsten Generation von Führungskräften zu übergeben. Und das haben wir im Prinzip gemacht aus 2 Gründen, insbesondere weil wir schon auch interessiert waren, mal wieder über neue Projekte nachzudenken, aber auch, weil wir unsere jungen Familien priorisieren wollten. Wir haben schon unsere Zukunft dann wieder in Europa gesehen, einfach um unsere Kinder, wenn man so will, in der Heimat wieder großzuziehen. Und
wenn man jetzt gerade wieder gründet, priorisiert man dann die Familien? Das ist doch auch eine anstrengende, zeitraubende Zeit jetzt gerade in dieser heißen Anfangsphase.
Ja, absolut. Das stimmt natürlich. Ist wieder viel Arbeit gewesen und man hat natürlich auch wieder viel Arbeit bei sich, weil man natürlich erstmal ohne Team anfängt und selber auch natürlich einfach viel selber machen muss. Aber ich glaube natürlich, nach jahrelanger Erfahrung auch jetzt als Gründer haben wir, glaube ich, auch viele Sachen jetzt anders gemacht. Vielleicht haben wir auch ein bisschen in manchen Situationen smarter agiert, sodass man eben auch, glaube ich, die Work-Life-Balance ein bisschen besser hinbekommt. Aber es stimmt schon, was du sagst. Die Anfangsphase ist natürlich trotzdem immer sehr stressig.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Ja, und wie kam es dann gerade zu diesem Geschäftsmodell, zu diesem Markt?
Ja, also als Malte und ich uns von der Fidschi verabschiedet haben, war es uns natürlich wichtig, irgendwas Neues zu machen, was uns intellektuell irgendwie in Anspruch nimmt. Aber wir wollten auch irgendwas machen, wo wir einen starken Impact haben. Wir sind also letztendlich dann durch viele Märkte gegangen, haben einiges an Research gemacht zu dem Thema und sind dann irgendwann auf das Thema B2B-Payments gestoßen. Ja, nicht notwendigerweise jetzt BNPL, aber B2B-Payments war etwas, was aus unserer Sicht ein massiver Markt ist. Wie man weiß, mit ungefähr 125 Billionen Euro Dollar Transaktionsvolumen weltweit, aber auch ein Markt mit großen Problemen. Und wir haben uns dann eben zu dem Zeitpunkt sehr stark Gedanken gemacht über Produkte, die man in diesem Markt schaffen kann und auch einen Impact haben kann. Und das war dann so letztes Jahr, so nach April, nachdem wir nach Deutschland gezogen sind, haben wir dann ein paar Monate uns hingesetzt. Fairerweise haben wir auch ein bisschen Pause gemacht, waren auch mal ein bisschen am Strand und ein paar andere Sachen. In der Zeit haben wir quasi nur Zeit mit der Familie verbracht und sind dann eben auf dieses Modell gestoßen, ja, was für uns eben sehr interessant ist aufgrund der Marktgröße, aber auch weil wir glauben, dass wir wirklich da nachhaltig einen positiven Impact haben können, der für viele Unternehmen einfach extrem wichtig ist.
Bevor wir jetzt speziell über Mondo sprechen, was stand da noch auf der Liste drauf? 10 Minuten Lieferservice?
Nee, das haben wir nicht gemacht. Das kennen wir ja sehr gut aus Südamerika. Ich würde ja sogar sagen, dass in Südamerika diese Dienste ja teilweise führend sind. Und da gibt es ja die schnellsten Lieferservice. Da kannst du ja zum Beispiel eine Limette einfach per App bestellen. Die ist dann 3 Minuten da, so ungefähr. Ja. Wir haben uns von Anfang an eigentlich auch sehr stark Gedanken über Unit Economics gemacht. Ja, also für uns war das immer ein Thema. Wir kommen ja vom Background her von einer Industrie, die vor, ich würde sagen, 12, 15 Jahren etwas revolutioniert hat. Aber sehr schnell gab es dann auch Anforderungen seitens der Investoren und des Marktes auch, dass man die Profitabilität irgendwie steigern muss. Dafiti selbst war ja profitabel und ein sehr erfolgreiches Unternehmen ist es ja weiterhin. Und daher haben wir uns eigentlich von Anfang an sehr stark auch mit den Economics auseinandergesetzt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben uns verschiedenste Themen angeschaut. Ja, wir haben uns auch PropTech-Themen angeschaut, also im Real Estate-Bereich. Wir haben uns auch...
Was wäre das da gewesen?
Wir fanden zum Beispiel das Pacasio-Modell ganz interessant, haben uns aber letztendlich aus einigen Gründen dagegen entschieden. Ganz
konkret. Was ist das genau?
Das Pacasio-Modell, da geht es um Shared Ownership von Vacation Homes zum Beispiel. Ja. Ich glaube, im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir uns dagegen entschieden haben. Es gab dann auch ein paar andere Modelle im Healthcare-Bereich und auch im E-Commerce. Ja, also eher Technologie im E-Commerce-Bereich. Da kennen wir uns natürlich ein bisschen aus. Aber letztendlich fanden wir das eben sehr spannend, das Modell, weil es natürlich auch die Fähigkeiten und das Know-how, was wir in den letzten Jahren angehäuft haben über der Fidschi, irgendwie nutzt. Ne? Und wenn man drüber nachdenkt, E-Commerce, wenn man das at scale macht, und wir haben nun mal E-Commerce at scale gemacht, wir haben ja, als wir rausgegangen sind, haben wir, glaube ich, 800, 900 Millionen Dollar Umsatz gemacht, ist es schon etwas, was nur möglich ist, wenn du dich sehr stark auch mit Finanzthemen auseinandersetzt. Payment, Fraud Prevention, Factoring, Reverse Factoring, wir hatten auch unsere eigene Kreditkarte, also das wird letztendlich irgendwie, Fintech ist quasi ein Nebenprodukt von einem erfolgreichen E-Commerce-Unternehmen. Und daher war das für uns ein sehr natürlicher Schritt. Und deswegen fand es auch spannend. Hm.
In diesem Markt, in dem ihr unterwegs seid, tut sich ja einiges. Das war so ein großes Trendthema in den letzten Monaten. Billy ist da unterwegs, aber in Deutschland auch Firmen wie Pila oder Tilter. Wie wollt ihr euch produktmäßig da absetzen? Wo positioniert ihr euch da?
Du, also im ersten Schritt muss man vielleicht sagen, dass der Markt einfach derartig groß ist, dass man im ersten Schritt vielleicht gar nicht sich so stark differenzieren muss. Ich kann da mal ein paar Zahlen nennen. Der deutsche B2C-E-Commerce-Markt hat ungefähr eine Größe von 140 Milliarden Euro. Der deutsche B2B-E-Commerce-Markt, und da reden wir wirklich von einem E-Commerce ohne EDI-Integration, mit einem echten Checkout, wo man also wirklich bezahlen muss, der hat eine Größe von ungefähr 300 Milliarden Euro. Also wir reden da von Faktor 2 mindestens zum B2C-Markt. Und wenn man sich dann die ganzen Payment-Methoden anschaut, die existieren, sind das letztendlich Payment-Methoden aus dem B2C. Ja, Kreditkarten, Vorkasse, PayPal. Es gibt natürlich einige Unternehmen, die auch einen Rechnungskauf anbieten, das aber eher machen für Bestandskunden und für Neukunden, wenn überhaupt, dann mit sehr, sehr niedrigen Approval Rates. Insofern, das ist das Erste, was man sich vor Augen halten muss, dass es ein massiver Markt ist und eigentlich kein einziger Player bislang wirklich relevant im Markt ist angesichts der Größe des B2B-E-Commerce-Markts. So, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich dann irgendwie sich später mal differenzieren. Wir haben uns erstmal darauf konzentriert, eine gute Rechnungslösung anzubieten für unsere Kunden. Das bedeutet, dass Kunden bei uns letztendlich mit Net Terms zahlen können, mit Zahlungszielen 30, 60, 90 Tagen. Wir haben bereits auch als die erste in Deutschland eine Installment-Lösung angeboten, also Zahlung per Ratenzahlung. Momentan noch bis 6 Monaten. Aber das geht natürlich jetzt auch demnächst weiter. Ne? Das andere, was wir jetzt auch haben, ist, wir sind in der Lage, auch B2B-E-Commerce Marketplaces zu bedienen, also die auch keinen Checkout haben. Das ist aus mehreren Gründen eine Challenge, weil du natürlich das ganze Thema AML-Compliance irgendwie
also Geldwäsche.
Geldwäsche garantieren musst. Also alle Teilnehmer eines Marktplatzes müssen ja da auch diese Anforderungen genügen. Und dann haben wir natürlich das ganze Thema der Fee-Allokation. Ne? Also wie werden dort die Anreize richtig gesetzt? Das haben wir auch schon gelöst für uns. So, das sind so die ersten Schritte, die für uns wichtig sind, um auch ein Standbein im Markt zu haben und auch Dutzende von Partnern sehr, sehr schnell zu gewinnen. Und wir werden natürlich darauf aufbauend und auch auf Basis der Informationen, die wir von unseren Kunden bekommen, dann weitere Produkte jetzt in Zukunft entwickeln. Aber es geht sehr schnell.
Wie funktioniert das im Hintergrund technisch? Das wird ja bei vielen mit Factoring gelöst. Wie funktioniert das bei euch?
Wir arbeiten ja mit einer Partnerbank zusammen. Bei uns ist es regulatorisch genauso abgeregelt auch, dass wir dann eben auch über Factoring das abbilden können. Ja, die Partnerbank macht das dann.
Okay. Kann man so, damit die Hörerinnen und Hörer so ein kleines Gefühl dafür kriegen, wie groß ihr schon seid, kann man das schon sagen, so ein paar Zahlen oder ein paar Namen, mit was für Partnern ihr da irgendwie zusammenarbeitet?
Genau, also wir haben jetzt in der kurzen Zeit, in der wir eben auch live sind, wir sind ja mit dem Produkt offiziell erst live gegangen Ende Q1, nach einer Rekord Entwicklungszeit von eigentlich nur 3 Monaten, bis dann wirklich das Tech-Team auch an Bord war. Und wir haben jetzt Dutzende von Händlern, die unsere Kunden sind und auch Marktplätze. Und die wiederum haben natürlich ihre Kunden, die mit unserer Zahler transaktionieren. Und das sind Tausende bereits. Was wir
Volumina oder so nennt ihr da?
Nicht. Nennen wir momentan nicht.
Okay.
Können wir sicherlich dann zum späteren Zeitpunkt nochmal detaillieren auch für euch. Aber ich glaube, was das Schöne ist, dass wir auch Kunden gewonnen haben über die verschiedensten Industrien hinweg. Ja, also dann das ist eigentlich auch das Schöne an unserer Zahler, dass und dieser Use Case, der dahinter steckt, dass das eben sehr relevant ist für Unternehmen, also für E-Commerce-Unternehmen und auch Marktplätze aus verschiedenen Industrien oder Verticals. Ja, also von Konsumenten oder nicht Konsumenten in dem Fall, sondern für Geschäftskunden Elektronik über Holzprodukte. Beauty-Produkte und auch in verschiedensten anderen Bereichen, Baustoffen zum Beispiel. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Bestätigung auch für uns, dass eben dieser Product-Market-Fit, dass der auf jeden Fall stattgefunden hat. Und deshalb sind wir da auch sehr bullish weiterhin auf unserem Modell. Mhm.
Aber Namen nennt ihr da auch nicht mit?
Doch, wir können gerne auch ein paar Namen nennen.
Also
wir
ein paar Händler, ne?
Klar, also wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Yontokomet ist ein Mittelständler im Schönheitsproduktebereich. Die gibt es schon seit über 40 Jahren, haben auch einen B2B-Webshop, der ungefähr 20% ihres Umsatzes ausmacht. Und für den haben sie eine Rechnungskauflösung gesucht, denn ihr Setup vorher war einfach nicht ausreichend gut, ne, weil das sehr manuell war und auch sehr geringe Annahmequoten hatte. Und mit denen haben wir jetzt auch wirklich eine tolle Arbeit gemacht. Und was die direkt gesehen haben, ist, dass eigentlich nach Einbindung unserer Rechnungskauflösung deren Conversion Rate um über 20% gestiegen ist, deren Warenkörbe um über 20% gestiegen sind und das sich natürlich dann auch im Umsatz wiedergespiegelt hat. Ein anderer Kunde von uns, Chefslist, eine Plattform im im Lebensmittelbereich, der im Prinzip Restaurants mit Großhändlern verbindet. Und so haben wir auch noch weitere Kunden, ja, über die verschiedensten Industrien hinweg. Hm.
Wie geht ihr zurzeit das Thema Betrug an? Weil ihr seid ja quasi von null gestartet. Das ist ja ein Riesenthema in der Branche und was sozusagen auch das Differenzierungsmerkmal, dass man es schafft, genug Leute anzunehmen und gleichzeitig sich keine Betrugsfälle reinzuholen. Wie geht ihr das an?
Ja, man muss dazu sagen, wir sind das, was das Thema betrifft, extrem sensibilisiert, weil wir nun mal in Brasilien ein E-Commerce-Unternehmen hatten. Und in Brasilien waren schon in den 2000er Jahren Kreditkarten extrem verbreitet. Und wir haben auch bereits in Brasilien ein sehr, sehr, sehr großes Anti-Fraud-Team gehabt, wo wir teilweise Millionen von Transaktionen monatlich bearbeiten mussten. Und daher war es für uns eigentlich ein Riesenthema, als wir das Mondo-Modell aufgebaut haben, weil wir uns sehr, sehr große Sorgen dazu gemacht haben, weil wir natürlich schon mal auch echte Fraud-Attacken at scale gesehen haben in Südamerika. Man muss aber dazu sagen, dass die Produkte, die wir verkaufen, natürlich für Betrüger vielleicht nicht so interessant sind, weil die teilweise ja maßgefertigt werden für die Geschäftskunden, die diese kaufen, und zum Beispiel Baustoffe oder Metallteile oder Equipment einfach vielleicht nicht so interessant sind. Und was
aber
wir,
im Elektronikbereich könnte man ja zum Beispiel irgendwie 20 MacBooks oder so sich bestellen.
Wenn man das in, genau, also man kann das jetzt nicht pauschalisieren. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Mehrheit unserer Händler eben keine Elektronik verkaufen. Wenn man aber dann im Elektronikbereich ist, ist es sicherlich eine Riesenthematik. Insofern haben wir uns natürlich da auch vorbereitet. Wir haben bereits ein Fraud Prevention Team bei Mondo von Anfang an und haben auch das entsprechende Setup da aufgesetzt. Und da haben wir auch wirklich sehr, sehr gute Leute aus der Industrie eingestellt. Wir kennen uns ja eben auch persönlich ein bisschen aus. Und haben
die Muster sind ja wahrscheinlich schon anders im E-Commerce, B2C, als jetzt im B2B-Bereich.
Nicht notwendigerweise. Es geht ja letztendlich darum, Verhaltensmuster irgendwie zu identifizieren, die Kunden vernünftig authentifizieren zu können, also Identity Theft irgendwie identifizieren zu können. Und also wir reden da letztendlich von First-Party- und Third-Party-Fraud. Und das sind eigentlich sehr ähnliche Konzepte im B2B- und B2C-Bereich. Ja, das war zumindest bislang unsere Erfahrung. Und dafür haben wir ein Team von Anfang an auf das Thema gesetzt. Auch.
Hm. Ja. Nun war es ja schon so, dass ihr bereits vor dem Start, konnte man auf eurer Website sehen, dass da von bestimmten Conversion Rates, die ihr mit eurem Payment-Methode sozusagen, dass die erreicht werden können. Da wart ihr aber noch gar nicht gestartet. Wie kam es da eigentlich zu diesen Zahlen?
Also wir haben natürlich unsere eigenen Erfahrungen damit, auch als Merchant. Aber wir haben natürlich auch mit Kunden gesprochen, die teilweise auch andere Methoden getestet haben. Und wir haben auch Benchmarkings gemacht in ein paar anderen Ländern. Insofern war es auf Basis unserer Erwartung, was wir für Approval Rates haben würden, auch die Art und Weise der Integration und die Daten, die wir erfragen wollten zu dem Zeitpunkt, war es letztendlich eine starke Hypothese. Und man muss sagen, die hat sich absolut bestätigt. Ja.
Bei welcher Zahl liegt die ungefähr?
Ja, also wir sind also es gibt ja mehrere Metriken, ne? Im Endeffekt, worauf wir optimieren, ist natürlich mit unserer Value Proposition für die Händler, ist, dass sie letztlich den Umsatz steigern können über höhere Konversionsraten und auch höhere Warenkörbe und das Ganze eben machen können, ohne mal den Aufwand auf finanzieller und auch auf operativer Seite zu haben. Ne? Und ich glaube, die relevantesten Metriken sind natürlich einmal die Annahmequote, ja, und da liegen wir eigentlich so bei 90%. Ja, das heißt also, wir können im Prinzip bei den Händlern, bei denen integriert sind, die können eigentlich den Rechnungskauf über uns anbieten, ungefähr 90% von deren Kunden. Und das führt eben dazu, dass wir eben auch bei den Händlern jetzt sehen, dass die Konversionsraten sich schon um große zweistellige Prozentsätze steigern. Ne, wir sind da ungefähr bei 40% und der Warenkorb, der steigt eben auch sehr signifikant. Und das sehen wir einfach, sagen wir mal, durch die Bank weg jetzt bei den Kunden. Und ich glaube, dass deshalb auch die Zufriedenheit auf Kundenseite momentan noch sehr groß ist.
Hm. Ihr seid jetzt ja vor rund einem Jahr gestartet, habt damals ja sicherlich eine der größten Seed-Finanzierungsrunden im Fintech-Bereich, aber auch generell in der deutschen Startup-Welt eingesammelt. Wie ist das damals eigentlich gelungen?
Also ich glaube, wir haben einfach so ein bisschen Bonus gehabt, weil wir bereits schon zwei Unternehmen gegründet haben vorher und mehr oder minder erfolgreich waren. Das war nicht immer alles super, aber wir haben am Ende des Tages, glaube ich, viel gelernt. Und das schafft einfach viel Vertrauen. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir von Anfang an besser waren als die anderen, sondern wir kennen natürlich sehr viele Leute und in der VC-Branche. Und wir haben uns auch einen gewissen Namen da aufgebaut. Und das war dann etwas einfacher, vielleicht Vertrauen aufzubauen. Das hilft einem aber auch nur für die Anfangsphase. Wir haben vielleicht über gewisse Themen etwas früher nachgedacht als andere, über Unit Economics im Detail, weil wir wissen, dass es früher oder später einfach ein Thema ist. Wir haben uns vielleicht auch ein bisschen mehr Gedanken gemacht über längerfristige Strategien, wie wir das Produkt weiterentwickeln wollen und so weiter. Und ich glaube, das schafft einfach ein bisschen Vertrauen und daher haben wir dann mit etwas Glück auch sicherlich dann dieses Funding bekommen.
Habt ihr jetzt so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass sich der ganze Markt so ein bisschen gedreht hat, manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen, dass ihr denkt, okay, wie können wir diese großen Erwartungen, die es gibt, in so einer neuen Marktlage erfüllen? Oder kommt jetzt wirklich möglicherweise irgendwie eine Downround?
Nee, also von Bauchschmerzen kann man nicht reden, vor allen Dingen nicht im Zusammenhang vielleicht mit dieser Thematik. Ich glaube, als Gründer sollte man grundsätzlich sich stark hinterfragen und nicht arrogant sein und auch nicht irgendwie sich zu wohl in seiner Haut fühlen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ausgelöst wird durch die externen Markterwartungen. Ja, wir setzen uns ja selbst hohe Erwartungen und dadurch wird das nicht ausgelöst. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir für alle unsere Investoren, auch die anfangs eingestiegen sind und die jetzt in der letzten Runde eingestiegen sind, vernünftige Returns generieren. Uns ist es also wichtig, dass wir eine Upround machen. Wir glauben, dass es auch durchaus möglich ist, aber wir sind auch noch ein bisschen weit davon entfernt, weil wir natürlich einiges an Geld eingesammelt haben.
Also rund 50 Millionen sind das ja.
Genau, also es waren 52 Millionen Euro. Und jetzt haben wir noch zusätzlich weitere 20 Millionen von der VVRB an Fremdkapital aufgenommen in unserem Special Purpose Vehicle in Luxemburg, worüber wir dann unsere Receivables refinanzieren können. Insofern sind wir sehr gut kapitalisiert, aber die Erwartungen sind eigentlich von unserer Seite viel höher als die vom Markt und von anderen Leuten. Okay. Also insofern setzen wir uns von alleine Druck.
Okay. Ja. Also das heißt, ihr habt euch noch nicht zusammengesetzt und überlegt, okay, wir müssen jetzt diese 50 Millionen, müssen es einfach die Runway ein bisschen noch verlängern, müssen diese schwierige Phase jetzt erstmal ein bisschen aussitzen.
Wir setzen uns ständig hin und machen uns Gedanken über Runway und über Cashflow. Ich glaube, dass gerade in solchen Anfangsphasen Startups sehr stark über Cashflow gesteuert werden. Und gerade wenn man wie wir in einem E-Commerce-Unternehmen war, wo wir hunderte von Millionen von Euro in Working Capital hatten, gab es eigentlich keine Woche, in der wir uns hingesetzt haben und dann nicht Gedanken dazu gemacht haben, was die Implikationen unseres Geschäfts auf unser Cashflow sind. Insofern das ist für uns Business as usual und so steuern wir letztendlich auch unser Geschäft. Und klar, wir machen uns ständig Gedanken über Runway und solche Sachen, aber das hat nichts mit der aktuellen Situation zu tun, sondern wie wir auch ein nachhaltiges Geschäft irgendwie aufbauen wollen.
Mhm. Ja. Also das heißt, ihr habt diese Metrik noch nicht verlängert, weil früher war es ja so, oder in den letzten der Hype-Phase, dass man teilweise jedes halbe Jahr irgendwie neue Runden eingesammelt hat und diese Schlagzahl hat sich ja jetzt einfach schon ein bisschen verändert.
Wir haben jetzt den Cashflow nicht notwendigerweise bewusst verbessert, sondern das ist eher das Ergebnis der natürlichen Optimierungsarbeit und auch vielleicht auch einer stärkeren Erkenntnis darüber, wie das Geschäft funktioniert. Wir haben am Anfang mit gewissen Hypothesen begonnen. Diese haben sich dann weiterentwickelt und wir haben dann einfach einige Dinge optimiert, naturgemäß. Was man natürlich aber auch sagen muss ist, und du hast es ja gerade selbst gesagt, wir haben ja eben nicht nur 20 oder 10, 15, 20 Millionen geraced, sondern wir haben sehr viel geraced am Anfang. Auch in dem Bewusstsein dessen, dass es ein kapitalintensives Geschäft ist und dass wir auch ein bisschen Zeit und auch die Möglichkeit haben wollen, ein bisschen zu testen und vielleicht auch ein bisschen länger brauchen. Insofern haben wir uns dann von Anfang an auch da ein bisschen abgesichert, würde ich sagen.
Warum ist das kapitalintensiv? Weil ich meine, die Seite, wo ihr die sozusagen die Finanzierung rausgibt, da habt ihr ja nochmal extra Geld für.
Das Geschäftsmodell ist kapitalintensiv, weil wir zwei Dinge tun. Das erste ist, wir haben natürlich ein signifikantes Overhead. Vor dem Hintergrund, dass wir einfach glauben, dass dieses Overhead relativ zügig auch verwässert wird und wir dadurch dann auch ein profitables Geschäft aufbauen können. Das ist ja letztendlich das Prinzip eines Geschäfts, was sehr schnell skaliert. Du hast letztendlich einen Kuchen, das ist dein Overhead und je mehr Menschen daraus ein Stückchen abbeißen, desto mehr wird das dann letztendlich abgedeckt. Und wir glauben, dass eben wir mit mehr Overhead jetzt schneller wachsen können und Wachstum heute ist günstiger als Wachstum morgen. Das ist so ein bisschen eines der Prinzipien.
Wie groß ist das Team jetzt aktuell?
Wir haben ungefähr um die 130 Leute. Ja, was natürlich für ein Unternehmen, was jetzt irgendwie gerade mal vor einem Jahr gegründet wurde, relativ groß ist. Man muss dazu sagen, dass es jetzt auch nicht stark wächst, weil es einfach da keine Notwendigkeit gibt. Aber wir haben eben sehr schnell skaliert, weil wir natürlich auch viel machen mussten in der Zeit. Aber das zweite Thema, wenn man über Cashburn unseres Modells nachdenkt, ist, dass wir natürlich schon über unser SPV auch dann gewisse Receivables aufkaufen. Das heißt, wir haben ein Balance Sheet Geschäft auch. Das ist natürlich überwiegend durch Fremdkapital finanziert. Aber wir müssen natürlich da auch einen Teil dieses Balance Sheets auch persönlich dann finanzieren über unser Equity. Und gerade in einer Anfangsphase ist es dann so, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr reinstecken muss.
Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache und ein Reminder für die Bewerbungsphase der Finance Forward Masterclasses. Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg zum dritten Mal die Finance Forward Konferenz statt. Neben vier Programmen auf den Bühnen bekommt ihr außerdem an beiden Konferenztagen auch die Möglichkeit, an einer der Finance Forward Masterclasses teilzunehmen. Für einen der Plätze müsst ihr euch aber jetzt bewerben. Schaut dafür am besten so schnell wie möglich auf financefwd.com/masterclasses vorbei und bewerbt euch mit eurem Konferenzticket. Hier ein kleiner Auszug. Bei Adyen bekommt ihr 90 Minuten Deep Dive zum Thema Payment und wie Get Your Guide und Blue Tomato mit nahtlosem Zahlungsverkehr revolutionieren. Mastercard spricht über das wichtige Thema Gender Tech Gap und Felix 1 über Fallstricke in internationalem Onlinehandel.
Werbung Ende.
Was sind dann so die Pläne für die nächsten 18 Monate? So weit plant man ja als Startup in der Regel Expansion in andere Länder, Produktneuheiten. Was steht da bei euch so auf dem Plan?
Genau, also wir haben eigentlich verschiedene Themen jetzt vor. Einmal natürlich ganz klar unser Buy Now Pay Later Produkt weiterzuentwickeln und weiter in den Märkten, in denen wir schon aktiv sind, weiter zu wachsen, ne? Und das sind heute ist das Deutschland natürlich unser erster Markt, Österreich und auch die Niederlande, die wir jetzt gerade gelauncht haben. Und dann gibt es natürlich weitere Pläne auch zur internationalen Expansion. Wir sehen, dass natürlich die riesen Marktopportunity jetzt nicht nur in Deutschland, Österreich und Niederlanden besteht, sondern auch in den anderen Ländern. Und da wollen wir sicherlich auch weiter expandieren. Und das zweite Thema ist auch in Richtung Expansion, dass wir natürlich unsere Value Proposition oder unsere Product Proposition eben auch in anderen Use Cases anbieten wollen. Ja, und
was könnte das dann zum Beispiel sein?
Genau, also was wir ganz am Anfang ja als Produkt lanciert haben, ist letztlich ein Buy Now Pay Later Produkt für den B2B Online Checkout. Was wir aber gesehen haben, ist, dass unsere Kunden und zum Beispiel Yonto Komet, der Kunde, den ich eben erwähnt hatte, die waren eben auch sehr interessiert daran, diese Buy Now Pay Later Lösung nicht nur für ihren Webshop zu haben, sondern auch zu nutzen für ihre Außendienstmitarbeiter und auch Innendienstmitarbeiter, die im Vertrieb zuständig sind. Und das haben wir dann jetzt auch gesehen, auch mit anderen Kunden, dass das wirklich anscheinend eine sehr attraktive Value Proposition dargestellt hat. Und deshalb haben wir jetzt eben das nennen wir Sales App. Ja, ist vielleicht jetzt noch nicht der charmanteste Name, aber letztlich ist es eine App, wo wir ein Frontend gebaut haben, das auf denselben Backend fußt. Und jetzt eben auch zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter, ja, sei es auf Messen oder sei es, wenn sie beim Kunden sind, da ist ihnen möglich machen, eben den Kunden direkt Zahlungsziele anbieten zu können. Und wir sagen immer, das ist eigentlich, wenn man über Unified Commerce redet oder POS, ja, im B2C-Bereich, ist das eigentlich im B2B, der POS vom B2B-Bereich, ja. Also wirklich dieses in der direkten Interaktion die Vertriebsmitarbeiter zu enablen, eben auch das mal.
Wie wird sich aus eurer Sicht dieser Buy Now Pay Later-Markt für Geschäftskunden in den nächsten Monaten verändern? Also wird es da zum Beispiel auch eine Konsolidierung der Anbieter geben? Viele sind jetzt irgendwie gestartet. Wollt ihr da Wettbewerber vielleicht wegkaufen? Wie seht ihr das?
Ja, ist eine interessante Frage. Also ich glaube, wenn man sich natürlich Buy Now Pay Later gesamthaft anguckt oder vielleicht auch einmal nochmal in den B2C-Bereich reinguckt, da haben wir natürlich einen Markt, wo jetzt 170 Player sich in Europa alleine tummeln. Ja, das ist natürlich unglaublich, unglaublich voll. Auf der B2B-Seite ist es natürlich noch deutlich weniger voll. Ja, also wir haben natürlich in verschiedenen Ländern kommen jetzt Player, starten Player, genau wie wir. Ich glaube aber, was der Philipp eben gesagt hat, ist, der Markt ist so gigantisch, dass jetzt erstmal auch genug Platz ist, glaube ich, für die Unternehmen zu wachsen. Ich glaube, was auch noch ein Unterschied ist vom B2C auf dem B2B-Bereich, dass der E-Commerce weniger konzentriert ist. Ja, das heißt, also, wir haben einen fragmentierteren E-Commerce-Markt. Und das bedeutet eigentlich, dass momentan der Fall ist, dass weniger Player auf mehr Händler zugehen, beziehungsweise mehr Händler haben, die sie akquirieren können. Und deshalb ist die Konkurrenzsituation momentan noch nicht so stark. Also ich glaube, es gibt jetzt keinen direkten Zwang, schon zu kolonisieren.
Okay. Genau, zum Schluss würde mich noch interessieren, nach 10 Jahren E-Commerce mit Dafiti, was habt ihr jetzt in der Fintech-Branche irgendwie gelernt? Was hat euch überrascht, so ein neues Business aufzubauen?
Ja, ich glaube, es gibt natürlich verschiedenste Unterschiede. Erstmal natürlich von Südamerika nach Berlin zurück oder nach Europa und dann natürlich auch in der Branche. Und ich glaube, zwei Dinge haben uns sicherlich beeindruckt. Einmal jetzt zurückzukommen nach Berlin, ja, nach 10 Jahren weg, wie sich das Ökosystem weiterentwickelt hat. Ja, also das heißt, der Talentpool und wirklich auch die Kompetenz, ja, die hier in Berlin ansässig ist, ist wirklich beeindruckend. Und das, wir sind ja 2010 weggezogen, da war ja das Startup-System oder das Tech-Ökosystem in gewisser Weise ja noch am Anfang. Und das ist sicherlich etwas, was stark kommt. Und ich glaube, der große Unterschied auch nochmal, und das ein bisschen näher zu deiner Frage, ich glaube, was natürlich im Fintech-Bereich sehr charmant ist, ist, dass es eben auch schon so viele Unternehmen gibt, die einzelne Teile der Wertschöpfungskette schon abbilden können, sodass man eben auch nicht alles mehr selber bauen muss, sondern dass man viele Dinge eben auch einfach einkaufen kann. Und das ist natürlich charmant, weil das gerade am Anfang beim Time-to-Market natürlich unglaublich hilft. Und das fanden wir auch auf jeden Fall nochmal spannend.
Was habt ihr dann da zum Beispiel eingekauft?
Ja, ich denke, sei es natürlich, sagen wir mal, von unserer Lizenz, ja, über mit in der Partnerschaft mit der Raisin Bank, über Software im Bereich Betrugsprävention, Software im Bereich Open Banking etc. Das waren natürlich Themen, die man dann nicht mehr selbst entwickeln musste, sondern die man eben auf der Shelf im Prinzip einkaufen konnte.
Okay. Genau, zum Abschluss haben wir noch so eine kleine Kategorie, weil ihr ja als Gründer auch immer so ein bisschen in die Zukunft schauen müsst. Habe ich da so 2, 3 Predictions, wo mich eigentlich einfach interessieren würde, wie er zu den Themen steht. Erste Frage ist, wo steht Bitcoin Ende des Jahres? Auch so ein bisschen als Gradmesser der ganzen Stimmung und der Euphorie, was Krypto angeht.
Keine Ahnung, okay. Weil ich, wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich nur Bitcoin traden. Keine Ahnung.
Okay, dann wann sehen wir das nächste Fintech-Unicorn in Deutschland? Nach dieser Hype-Phase der letzten 18 Monate?
Also ich glaube, es gibt überall immer Unicorns, wo es auch große Probleme gibt, die es zu lösen gilt. Und diese Probleme wird es weiterhin geben. Es wird vielleicht nicht so einfach sein, Unicorns aufzubauen, einfach auf Steroide und über Cash. Aber alles, was ein großes Problem darstellt und irgendwie auch nachhaltig zu Profitabilität führen kann, kann es Unicorn sehen. Ich sehe also keinen Grund dafür, dass es nicht nächstes Jahr bereits ein Unicorn geben kann wieder.
Okay. Seht ihr aus eurer Sicht eine große Fintech-Insolvenzwelle jetzt heranrollen oder wird sich dieser Markt wieder ein bisschen fangen und weiterentwickeln?
Das kommt darauf an, wie lange der Funding-Winter fortbesteht. Ich glaube, wenn das, und da gibt es ja verschiedenste Meinungen. Ja. Es gibt einige Banken, die sagen, es geht dann in Q2 nächsten Jahres wieder los, weil die Fonds wieder ihr Geld investieren müssen. Es gibt andere, die sagen, es kann noch 2-3 Jahre dauern. Insofern hängt es sehr, sehr stark davon ab, wenn es im Q2 wieder dazu stärkeren Finanzierungsrunden kommt, dann wird es vielleicht, werden wir etwas glimpfiger davon kommen. Wenn das noch 2-3 Jahre dauert, werden einige Bahnen gehen leider. Ja. Um vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu gehen, letztendlich passiert das ja auch alles, weil wir extrem hohe Inflationserwartungen haben, die Zinsen auch gestiegen sind. Und solange es diese Inflationserwartung gibt und diese Zinsen, ist es so, dass natürlich gerade Wachstumsunternehmen Schwierigkeiten haben, höhere Bewertungen zu bekommen, weil nun mal ein Großteil der Bewertungen in der Zukunft liegt, ja, und letztendlich dann mit diesen höheren Zinsen abdiskutiert werden müssen. Und das wird auch ein entscheidender Faktor sein in Zukunft. Ja.
Alles klar, dann werden wir es weiter verfolgen. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Ja, danke, dass wir da sein durften.
Vielen Dank, Kaspar.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.